Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Börse at Home. Sozusagen die letzte unseres ersten Jahres, denn wir haben vor einem Jahr tatsächlich mit dieser Reihe angefangen. Jeden Montag, 12 Uhr, eine halbe Stunde kompaktes Börsenwissen. Und ich finde, eine der wichtigsten Themen überhaupt kommt heute erst dran, nämlich Steuern. Weil Steuern, sie kämpfen um jedes kleine Prozentfitzelchen Rendite, aber Steuern machen unheimlich viel davon aus. Und genau darüber freue ich mich sehr, heute Marc Tüngler als Gast zu haben. Wir sprechen jetzt mal über Steuern. Schön, dass Sie da sind, Herr Tüngler. Herr Tüngler, ich denke mal, Marc Tüngler ist wohl Deutschlands bekanntester Aktionärsschützer, möchte ich ihn nennen. Geschäftsführer von der DSW, der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz. Und wir gehen mal einen groben Überblick über das gesamte Steuerthema. Aber eins noch vorweg, das ist natürlich keine Beratung, sondern es ist ein reines Informationsgespräch. Sie können wie immer bei Börse at Home Fragen stellen. Rechts ist das Panel, geben Sie da Ihre Fragen ein. Wir schauen, wie wir das machen können. Herr Tüngler, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass wir das hier zusammen machen. Und als Sie mich gefragt haben, ob wir darüber mal sprechen wollen, habe ich ja spontan Ja gesagt. Was habe ich mir da angetan bei Steuern? Wenn man mal richtig rein sich fuchst, das ist schon ein Thema, wo man tagelang drüber reden kann. Aber wirklich, wie Sie gesagt haben, interessant, viele Anleger denken da gar nicht drüber nach. Es hat natürlich immer einen strategischen Aspekt, taktischen Aspekt manchmal auch. Aber vor allen Dingen ist es so, dass wenn das Depot so schön da aussieht und man hat tolle Gewinne, im Augenblick sind die Kurse ja auch wieder eher oben als unten. Und dann weiß man aber, von den Gewinnen sind es eigentlich nur 3/4, die mir bleiben und noch weniger. Das ist schon ein Punkt, da sollte man sich drüber Gedanken machen und deswegen habe ich spontan Ja gesagt, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Und vielleicht noch eine Sache vorneweg, bevor wir reinspringen ins Thema. Sie haben es gesagt, ich bin kein Steuerberater, also insofern dürfen wir gar keine Steuerberatung hier zuteil werden lassen, aber wir wollen uns mal irgendwie, ohne dass das jetzt die Aussage das verwässern soll, glaube ich, mal ranrobben.
Dann fangen wir mal mit dem leichtesten Kapitel an, nämlich Aktien. Also klassische Aktien. Was fallen da für Steuern an?
Ja, da fällt an die Abgeltungssteuer, wie sie sowieso bei Wertpapieren grundsätzlich anfällt. Das sind erstmal 25%. Das hört sich erstmal jetzt freundlich an. Ich glaube, man muss den Blick ein bisschen weiten über den Tellerrand hinausschauen, weil gerade bei Aktien ist es ja so, dass, okay, bei Kursgewinnen 25% charmant ist. Bei Dividenden, da muss man ja auch 25% plus Solidaritätszuschlag plus eventuell Kirchensteuer, kommen wir auch schon wieder auf ein kleines Paket dann. Bei Dividenden wurde ja schon Steuer gezahlt, die Körperschaftssteuer nämlich im Unternehmen, also auf 1 € Gewinn, hat das Unternehmen schon 30 Pi mal Daumen Prozent Steuern gezahlt und dann nochmal 25% plus X beim Anleger. Macht auf jeden Euro, der verdient worden ist, von einem Unternehmen mehr als 50% Steuern. Das wird oftmals vergessen bei den Kursgewinnen. Da zahlt allein der Anleger die Abgeltungssteuer, also die 25% plus Soli plus eventuell Kirchensteuer. Und so kommen wir dann so auf 27% bei Großgewinnen, beim Anleger. Bei Dividende haben wir gerade nochmal die andere Schicht aufgemacht. Mehr als 50%, aber beim Anleger selbst, der muss auch dann Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer zahlen. Da wird jetzt dran gerüttelt, je nachdem wie die Wahlen ausgehen im September. Das wird sehr spannend. Die SPD will den persönlichen Steuersatz, die Grünen wollen den persönlichen Steuersatz, die Linken wollen den persönlichen Steuersatz und die Sozialabgaben auf Erträge aus Aktien haben. Also das wird richtig spannend. Die Einzigen, die eigentlich wirklich richtig verstehen, was uns Anleger betrifft, ist die FDP. Werden wir sehen, welche Rolle die spielen nach der Bundestagswahl. Und die CDU ist so im Mittelfeld, würde ich sagen.
Also nochmal an der Stelle der Hinweis, anders als bei den anderen Einkommensarten ist der Solidaritätszuschlag ja überhaupt nicht angefasst worden auf Kapitalerträge.
Das fällt exakt. Exakt. Und, also das ist nur wieder. Ja, die natürlich auch gerade, ich glaube, die FDP hat da ja auch eine Klage eingereicht. Also in der Tat, Anleger müssen unabhängig von was auch immer, immer Solidaritätszuschlag noch auf die Kapitalerträge zahlen.
Und Verluste bei Aktienanlagen können dann gegen die Gewinne verrechnet werden. Funktioniert das automatisch bei den Banken?
Ja, erstmal glaube ich, ist wichtig, guter Punkt. weil wir werden auch gleich noch natürlich über die anderen Anlageklassen reden und dann werden wir merken, je nachdem, über was wir reden, wo Gewinne gemacht worden sind, ist die Frage, mit was kann ich da eigentlich die Verluste mit den Gewinnen verrechnen? Und ich glaube, ganz wichtig ist im Aktienbereich, dass man Verluste aus Aktiengeschäften nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften berechnen kann. Das haben wir gleich bei den Termingeschäften, kommt das auch nochmal, das ist neu. Bei den Aktien ist es schon lange so. Also Verluste aus Aktiengeschäften, Kursverluste kann man nur mit Kursgewinnen, ganz wichtig, verrechnen aus Aktien. Also gibt es da praktisch nur auf dieser Aktienebene die Möglichkeit, das zu verrechnen. Das wird gleich bei anderen Anlageklassen wird das anders. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Verluste aus Aktien nur mit Gewinnen aus Aktien.
Und Verlust und Gewinne aus Anleihengeschäften kann man auch nicht mit Aktien verrechnen. Also es sind wirklich nur die Aktien, die miteinander verrechnet werden können.
Wenn Sie Verluste aus Aktien haben, dann können Sie nur mit Gewinnen aus Aktien verrechnen. Wenn Sie Verluste haben aus Anleihen, kann man das auch mit Gewinnen aus Aktien verrechnen. Aber dieser Verlust aus Aktien, wenn wir jetzt nur Verluste aus Aktien, nur der Verlust aus Aktien, viele Direktanleger haben wir ja, wir haben ja immer mehr, das sind ja auch tolle Nachrichten gewesen, die wir da in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, wir haben immer mehr Direktanleger, also die auch unmittelbar in die Aktie investieren. Wenn da ein Verlust anfällt, kann man das nur mit Gewinnen auch wieder aus der Direktanlage aus Aktien dann verrechnen.
Okay. Bei Anleihen gilt vermutlich das Gleiche, also Versteuerung der Gewinne, der Kursgewinne, falls man die macht auf Anleihen, was ja auch geht, und der Zinszahlungen logischerweise.
Oder ja, bei Anleihen ist es ein bisschen anders. Da haben wir den allgemeinen Verlustverrechnung. Also wir haben ja gerade bei den Aktien speziell diese Verknüpfung Aktienverluste, Aktiengewinne gehabt. Bei den Anleihen ist es anders. Anleiheverluste kann man mit allem verrechnen, was man so an Gewinnen hat. Also da ist es deutlich freier im Anleihebereich. Nur in diesem Aktienbereich, da haben wir diese unmittelbare Verknüpfung von Aktienverlusten mit Aktiengewinnen. Bei den Anleihen ist es so, wenn man da Verluste hat, kann man das mit anderen Gewinnen aus Kapitalerträgen aus allen verrechnen, auch aus Aktiengewinnen.
Okay, dann solange wir noch bei den Aktien sind, letzter Punkt, da gibt es ja noch eine Besonderheit, die ich eigentlich immer wieder, die mir immer wieder über den Weg läuft, dass es manche Unternehmen gibt, bei denen die Dividenden nicht besteuert werden.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben viele Anleger, die da sehr großen Wert drauf legen, auch die Presse springt da immer wieder drauf, dass es Unternehmen gibt, die aus dem Einlagenkonto, das ist ein eigenes Seminar, das zu erklären, aus dem Einlagenkonto die Dividenden zahlen, also praktisch das eigene Kapital an die Anleger zurückzahlen. Und da ist die Steuer frei, die Auszahlung der Dividenden. Ich glaube, ganz wichtig, wenn man demnächst mal wieder, jetzt kommt ja die Dividendensaison wieder und zum Beispiel Freenet, muss ich vielleicht als Disclaimer sagen, da sitze ich im Aufsichtsrat, Freenet hat die Möglichkeit, die Dividende steuerfrei zu zahlen. Es gibt auch noch viele andere Gesellschaften. Und da ist es so, dass man die Dividende steuerfrei empfängt. Also die Dividende wird ausgezahlt ohne Abzug der Abgeltungssteuer, ohne Abzug Soli und ohne Abzug Kirchensteuer. Fließt einem das Geld zu. Aber Achtung, wenn man die Aktien gekauft hat nach dem 01.01.2009, dann wird beim Verkauf der Aktie die in der Laufzeit empfangenen Dividenden vom Kaufpreis abgezogen. Das heißt, die Basis, wenn der Kurs gut gelaufen ist, die Basis sinkt und dann wird praktisch der Gewinn größer, die empfangenen Dividenden werden abgezogen vom Einstandswert und so wird natürlich die Basis für die Abgeltungssteuer beim Verkauf, beim Kursgewinn natürlich sehr viel größer. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt, deswegen haben sehr viele Aktionäre noch Altbestände von vor 2009, weil, Achtung, da erhält man die Dividende steuerfrei und muss beim Verkauf dann der Aktie auch keine Abgeltungssteuer auf die Kursgewinne zahlen. Und deswegen hält man natürlich noch fest an diesen Aktien, die man noch von früher hat, weil erstens, meistens haben sie eine gute Dividende und man muss eben auf die Kursgewinne keine Steuern zahlen, wenn man dann die Aktien mehr verkauft. Also eine Win-Win-Situation für den Anleger.
Okay, aber komplex.
Komplex, aber ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, man kriegt das Geld erstmal ohne Steuer. Das sind so 10, 15 Unternehmen in Deutschland. Man kriegt es erstmal ohne Steuern ausgezahlt, muss sich aber Dividende vom Einstandskurs abrechnen. Ich glaube, damit kann man es ganz gut greifen. Irgendwann kommt Herr Scholz und greift sich dann doch nochmal die Steuer, wenn man die Aktien dann eben nicht vor dem 01.01.2009 erworben hat.
Also jetzt nochmal eine Nachfrage dazu, genau zu diesem Themenkomplex, also dem von vorher. Aktienverluste kann man nicht mit den Dividenden von Aktien verrechnen, sondern nur gegen Kursgewinne. Oder also
Exakt.
Kursgewinnverluste.
Okay. Exakt. Und auch nicht mit Gewinnen aus Anleihen oder aus Zertifikaten oder auf was auch immer. Da kann man nur auf der Aktienverlust gegen Aktien gewinnen.
Und ist die Verlustverrechnung bei Aktien auf das einzelne Geschäft bezogen oder auf den Jahreszeitraum über viele Geschäfte?
Ja, das machen die Banken, und das haben Sie gerade auch schon mal angefragt, wie läuft es? Es läuft automatisch. Es wird also erstmal verrechnet, werden die Verluste mit den Gewinnen, bevor man einen Cent Steuer zahlt und bevor auch der Freistellungsauftrag, denn über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den ja auch viele im Auge haben, bevor der überhaupt angeknabbert wird, werden erstmal die aufgelaufenen Verluste mit den Gewinnen verrechnet. Und wenn dann was übrig bleibt, was positiv ist, auf was Steuern gezahlt werden könnte, dann kommt auch noch der Freistellungsauftrag, wenn man ihn dann auch gestellt hat. Und dann würde man auch noch dann eben erstmal, bevor man überhaupt einen Cent Steuern zahlt, erstmal der Freistellungsauftrag auch noch dann aufgebraucht werden. Also erst Verlustverrechnung, dann der Freistellungsauftrag.
Mhm. Dann haben wir noch eine Rückfrage. Verluste und Verrechnung von Verlusten und Gewinnen bei Aktien nur für ein Kalenderjahr? Oder kann man da was vortragen oder nachtragen?
Also, es ist nicht so. Gute Frage, sehr gute Frage, weil irgendwie man ja dann so ein bisschen nach innerhalb des Jahres schauen müsste, wie man das eigentlich managt und dass man da auch strategisch besser rangeht. Also, wenn man dann Verluste hat, und man hat leider mehr Verluste als Gewinne, das heißt, man hat einen Überhang an Verlusten, dann wird das automatisch fortgeführt ins nächste Jahr und man kann dann im nächsten Jahr die Verluste dann verrechnen. Das geht einem also nicht verloren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nochmal hier unterstreicht, weil, ich hoffe aber, das wird jetzt nicht zu kompliziert, vielleicht kommen wir noch dazu, liebe Frau Vogt. Es gibt ja derzeit Pläne, beziehungsweise schon die Umsetzung in Berlin von Herrn Scholz, die Verlustverrechnung zu reduzieren auf 20.000 Euro. Das bezieht sich aber derzeit nur auf Totalverluste bei Aktien und auf Termingeschäfte. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal separat dazu, weil ich glaube, es würde sonst hier ein bisschen zu verwirren. Aber grundsätzlich kann man die Verluste weiterführen ins nächste Jahr und dann mit hoffentlich neuen Gewinnen dann auch verrechnen.
Machen wir gleich noch ein bisschen intensiver das mit den Termingeschäften. Vorweg nochmal zu den andere Form der Aktienanlage, den Fonds.
Sehr gut.
Da die Aktienregeln oder Sonderregeln?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch wieder absurd. Und so wird es dann auch leider so, dass man sagen muss, dass das Steuerrecht für Anleger extrem schwierig, extrem diffizil ist und auch ungleichmäßig. Stellen Sie sich vor, liebe Frau Vogt, wir zwei hätten einen Aktienfonds, einen reinen Aktienfonds gekauft und haben da jetzt Verluste. Dann können wir das nicht verrechnen mit den Gewinnen aus Einzelaktien. Obwohl wir eine Aktienanlage gewählt haben, also heißen, es gilt nur für die Einzelaktie, für die Direktanlage, sobald da ein Fonds da drin ist, selbst wenn er 100% in Aktien investiert, kann man leider die Gewinne da nicht verrechnen mit den Verlusten aus den Einzelaktien. Das ist ein bisschen traurig, dass man da wirklich so sehr, ja, ich finde, unlogisch unterscheidet, weil das Risiko, ob ich eine Einzelaktie habe oder einen Aktienfonds, das ist doch sehr ähnlich und deswegen hätte man eigentlich vom Risiko aus das sehen müssen und von dem Wertpapier, die da drin sind im Fonds. Nein, sobald ein Fonds ins Spiel kommt, kann man Verluste aus Aktien nicht verrechnen mit Gewinnen aus Aktienfonds. Das zum Beispiel ausgeschlossen. Das wäre sehr schön und wäre auch logisch meiner Meinung nach, weil Aktie und Aktie am Ende des Tages auf beiden Seiten steht. Aber nein, sobald ja ein Fonds erworben wird, man hat da Gewinne und man hat Verluste mit Einzelaktien, kann man die nicht verrechnen. Leider nein, da muss man die Gewinne und Verluste wieder mit auf der Fondsebene dann entsprechend sich anschauen.
Okay, bei Fonds geht es nur untereinander auch. Also wenn ich mehrere Fonds habe und einer macht Verluste, der andere macht Gewinne, das kann ich verrechnen.
Das können Sie verrechnen. Da ist auch egal, ob das ein gemischter Fonds ist, ob das ein Aktienfonds, ein Anleihefonds, was auch immer da drin ist in diesem Fonds, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir haben also nur die Beschränkung bei Aktienverlusten, sobald Sie Verluste aus einem Fonds haben, egal was da drin ist, läuft das in den allgemeinen Verlustverrechnungstopf und da können Sie dann auch alles mit verrechnen auf der anderen Seite. Nur, ich glaube, das ist mal die Frage, die Zuschauer werden ja sehr unterschiedlich informiert sein. Das hatten Sie am Anfang gesagt, das ist ganz wichtig. Wir bleiben immer in der Kapitalanlagewelt. Also leider ist es nicht so, dass man Verluste oder Gewinne aus der Kapitalanlagewelt verrechnen kann mit Einkommensteuer, anderen Einkommensteuerarten. Aus Arbeit, Selbstständigkeit oder was auch immer. Das ist leider nicht möglich. Wir bleiben also immer in diesem wirklich in dem Kosmos der Anleger und der Anlage. Das ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht wird sich das mal ändern. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Politik darüber nachdenkt, gerade eher im linken Spektrum, dass man die normale Einkommenssteuer auf die Kapitalerträge draufsetzt, dass man also Erträge aus der Kapitalanlage gleichsetzt mit allen anderen Einkunftsarten, dann würde das natürlich in der Konsequenz auch bedeuten, dass man die Erträge aus den Kapitalanlagen auch verrechnen kann, natürlich mit seiner normalen Einkommenssteuer. Hätte auch was. Muss nicht unbedingt schlecht sein, ist aber dann für jeden unterschiedlich, glaube ich, zu bewerten.
Ja, dann ist es nicht mehr so ein Abschlag, das heißt ja auch Abschlagsteuer, sondern geht dann allgemein in die Steuerung auf. Dann reden wir noch mal kurz über Gold. Beziehungsweise, ich wollte hier an der Stelle, deswegen habe ich gerade gezögert, noch einen Hinweis an alle, die hier zuhören, zuschauen. Die Thematik mit der Quellensteuer bei Fonds und diesen unterschiedlichen Domizilen, die haben wir im August intensiv mit Jan Altmann behandelt. Also ich werde auch in der Zusammenfassung, also in der Mail mit der Aufzeichnung dieses Webinars, nochmal einen Link dazu mitschicken, weil das allein war eine halbe Stunde und zwar war eigentlich die Zeit zu kurz. Deswegen lassen wir das heute hier. Also Sie können sich das dann nochmal in Ruhe anschauen. Gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zu Gold, weil das kommt ja auch oft die Frage, weil das ist ja auch nochmal eine Sonderbehandlung von Gold. Besteuert man Gold?
Ja, Gold ist ganz anders und doch wieder auch nicht, weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen physischem Gold, also wirklich der Barren im wahrsten Sinne des Wortes, und auf der anderen Seite dann irgendwelche Zertifikate, Derivate. Also wenn man da sozusagen nur ein Recht hat, wenn man dann einen Ausgleich und gar nicht um die physische Lieferung im Hintergrund hat. Fangen wir an mit dem echten Gold. Das ist auch oftmals ein Grund, warum viele Anleger oder Bundesbürger auch das Gold nehmen. Da hat man eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Und viele Anleger, die hier im Call sind, werden sich daran erinnern, das hatten wir auch mal bei Aktien. Da hatten wir mal eine Spekulationsfrist. Für uns als DSW übrigens, ich würde sagen, die goldene Lösung, dass wir wieder zurückkommen zur Spekulationsfrist, ob das dann noch mit einem Jahr ist, ich würde eher sagen, wir sind im Augenblick im Bereich von 3 bis 5 Jahren, wenn man mit der Politik nicht telefoniert, sondern diskutiert, aber irgendwie jetzt auch weit weg. Aber beim Gold haben wir es noch, bei den Immobilien ja auch nach 10 Jahren, aber beim Gold haben wir es nach einem Jahr, beim physischen Gold, ein Jahr ist da die Spekulationsfrist. Etwas anders ist es, wenn man eben ein Zertifikat oder irgendein Derivat auf Gold sein eigen nennt. Da fällt dann wieder die Abgeltungssteuer an, es sei denn, und da freut sich, glaube ich, auch die Börse Frankfurt. Ich glaube, Frau Vogt, vielleicht können Sie da nochmal ergänzen, weil ich glaube, das ist ja eine schöne Nachricht. Es sei denn, am Ende des Tages steht doch wieder das echte Gold, oder?
Ja, also es gibt Verbriefungen wie Xetra Gold zum Beispiel, die sind tatsächlich auch nach einem Jahr befreit. Da gab es ein paar Urteile dazu und da gab es auch jetzt wieder Diskussion, dass das wieder rückgängig gemacht werden soll. Aber Stand heute ist so, dass eine Verbriefung, die eine physische Auslieferung beinhaltet, dass die auch nach einem Jahr Spekulationsfrist nennen, was mal so von der Steuer befreit ist. Die Gewinne da drauf logischerweise.
Ja. Ich glaube, Frau Vogt, was Sie da ansprechen oder was Sie damit auch thematisieren, wenn man das mal ein bisschen größer spannt, den Bogen, ist, es gibt so viele unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt gerade beim Gold schon jetzt 2 oder 3 gerade angesprochen. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten auch bei anderen Anlageformen, dass ich glaube, wenn jemand wirklich sehr stark auf das Steuerthema achtet, sollte er sich unbedingt vorher informieren, wie denn die steuerliche Behandlung dieses Wertpapiers eigentlich aussieht. Weil das erstaunt doch oftmals, zum Beispiel gibt es die alte Regel, wenn Garantie irgendwo draufsteht, ist die Steuer hoch. Ja, das ist so ein bisschen mal als Warnung vielleicht hier. Da muss man immer aufpassen, dass man am Ende des Tages vor lauter Optimierung nicht sich doch ins eigene Knie schießt. Ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man mal bei den normalen Anlageklassen bleibt und nicht zu exotisch wird.
Ja, und meine Erfahrung auch den letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, ist so, dass sich das unheimlich schnell ändern kann, dass gerade für Menschen, die langfristig anlegen, sie auch immer im Hinterkopf haben sollten, das, was heute gilt, kann durchaus im nächsten Jahr wieder anders sein, anders werden.
Apropos Veränderung. Ja. Ich glaube, der Punkt, wir reden jetzt gerade über die einzelnen Klassen, wir machen ja auch weiter jetzt, aber ich glaube, der Punkt ist auch wichtig, weil angenommen, Herr Scholz wird dann ja nicht Finanzminister, sondern eventuell dann doch immer Kanzler, man kann es ja kaum vorstellen, aber wenn es so kommen würde, dann haben wir schließlich letztendlich einen Anleger- und Anlage-Kapitalmarkt unfreundlich, ich will nicht feindlich sagen, aber unfreundliches Klima in Berlin. Das ist jetzt noch nicht so unbedingt der Fall, wobei auch mit der Transaktionssteuer, die ja auch von der SPD und Herrn Scholz getrieben wird, sieht man schon, was dann kommt. Also das macht dann keinen Spaß mehr. Ja, also das ist schon interessant, deswegen muss man da immer gerade jetzt auch mal im Vorfeld der Bundestagswahl sich überlegen und mal anschauen, was sagen denn eigentlich die Wahlprogramme zum Thema Steuern und Anlegen.
Ja. Hier kommt noch eine Frage, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, ob wir darüber reden wollen. Devisen.
Devisen, ja. Ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, gebe ich ehrlich zu. Dann kommt auch automatisch die nächste Frage zu Bitcoin und Co. Ich glaube, da machen wir ein eigenes Seminar. Das ist heute okay, ein bisschen zu weit geht. Ja. Entschuldigung an die Fragen, aber ich glaube, wir haben uns jetzt sehr stark auf die Wertpapiere bezogen.
Ja, eine Vermutung, dass ein Fonds mit Devisen wahrscheinlich behandelt wird wie ein Fonds. Das war nämlich die zweite Frage danach.
Also sobald das in einem Wertpapier ein sozusagen ein Dach darüber ist, in einem Fonds, dann ist das so.
Okay, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen und einen Teil nehmen wir schon mal raus. Da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen. Wie ist das mit Zertifikaten, Optionsscheinen, also mit Hebelprodukten? Dem ganzen Universum.
Ja, also das ist auch wieder eigentlich ein eigenes Seminar, aber ich versuche es mal wirklich so einfach wie möglich zu machen, auch wenn es recht kompliziert ist. Wir haben ja gerade, und das fand ich auch gut, dass wir das am Anfang gemacht haben, liebe Frau Vogt, haben wir ja gesprochen über Aktien. Und dass bei Aktien die Verluste aus Aktien nur verrechnet werden können mit Gewinnen aus Aktien. Und das haben wir jetzt seit kurzem auch bei Termingeschäften. Sie haben jetzt gerade Zertifikate oder Optionsscheine angesprochen, dazu komme ich gleich zu dem Punkt. Also bei Termingeschäften ist es so, dass man auch Gewinne oder Verluste aus Termingeschäften nur noch verrechnen kann mit Gewinnen aus Termingeschäften. Das ist relativ neu. Wieder eine Sauerei aus Berlin. Wieder werden einem da die Knüppel zwischen die Beine geworfen als Anleger. Und jetzt ist die Frage natürlich, was ist ein Termingeschäft? Diese Frage ist gar nicht so trivial zu beantworten. Und da gibt es jetzt im Bundesfinanzministerium, gerade wird das neu gewürfelt, auch wir als DSW mit dem DDV zusammen und Börse Stuttgart und auch mit der Börse Frankfurt zusammen geben wir da richtig Gas, dass da nicht noch Schlimmeres angerichtet wird. Also es gibt Optionen, werden vom Bundesfinanzministerium Optionen, nicht Optionsscheine, werden vom Bundes als Termingeschäfte gesehen. Bei Optionsscheinen zum Beispiel ist das wieder eine andere Frage. Deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass zumindest da dann auch diese Verrechnungseinschränkungen und auch die Verlustverrechnung, zu der ich jetzt gleich kommen werde, nicht so radikal eingeschränkt wird, wie Herr Scholz es gerne haben möchte, weil, und das ist jetzt etwas, was wir seit dem 01.01.2021 haben, bei Termingeschäften die Verlustverrechnung nur noch möglich ist, bei allen, nicht nur bei Totalverlust, bei allen, bei Termingeschäften kann man nur noch pro Jahr 20.000 Euro Verlust verrechnen. Das ist natürlich ein Unding, weil die Gewinne, die muss man voll versteuern, und kann dann nur pro Jahr 20.000 Euro gegenrechnen. Einfaches Beispiel, war nicht ganz so ein gutes Jahr. Sie haben 40.000 Euro Verluste und Sie haben 40.000 Euro Gewinn. Dann ist nach Adam Riese und nach unser aller Verständnis 40.000 Verlust, 40.000 Gewinn ist null. Das ist relativ einfach auszurechnen. Nach der Logik von Herrn Scholz hat man aber nur 20.000 Euro Verluste, die man anrechnen kann pro Jahr. Man hat aber 40.000 Euro Gewinn dagegen, macht 20.000 Gewinn nach der Scholz'schen Logik und dann muss man auf 20.000 Euro, muss man dann Steuern zahlen, obwohl man tatsächlich null unterm Strich hat. Also das ist wirklich, da wird gegen jegliche verfassungsrechtlichen Prinzipien verstoßen, Leistungsfähigkeitsprinzip, Gleichbehandlung, weil gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt werden. Das ist schon eine Riesensauerei. Also bei den Termingeschäften, da ist es sehr, sehr wild geworden, sehr unübersichtlich. Und deswegen kämpfen wir auch mit der Börse Frankfurt ja zusammen, dass jetzt diese Regelung wieder in der Schublade verschwindet. Da spielt der Bundesrat auch eine große Rolle, der sich auch ausdrücklich gegen diese Regelung gestellt hat, hat gesagt, sie ist verfassungsrechtlich nicht nur bedenklich, sondern sie ist verfassungswidrig. Und es gibt jetzt einen Kampf in Berlin. Das sieht man auch daran, dass ein Anwendungsschreiben immer noch nicht veröffentlicht worden ist. Es gibt einen Kampf in Berlin, dass noch das eine oder andere verhindert wird. Am Ende des Tages wird eine Klage dort stehen. Es gibt ja auch schon Verfahren, aber es wird noch mehr Klagen geben, auch von uns. Wir sind nur der Meinung, wir sollten die Regelung erstmal verhindern, weil wenn sie erstmal da ist, in voller Hässlichkeit, muss man ja sagen, nicht Schönheit, sondern Hässlichkeit, dann ist es sehr schwer. Das Brett ist sehr dick und Verfahren vom Bundesverfassungsgericht dauern 6, 7 Jahre. Wir müssen jetzt einen guten Weg und eine gute Lösung haben. Deswegen Achtung bei Termingeschäften. Nur Verlustverrechnungen mit Gewinnen aus Termingeschäften, das ist die Grundregel. Und dann auch nur bis 20.000 Euro. Achtung, noch eine Ergänzung. In diesem Jahr, in 2021, wird das noch nicht auf der Bankenebene gemacht. Also die ganze Abgeltungssteuer und alles, das wird ja normalerweise von der Bank alles erledigt. Da muss man als Anleger gar nicht großartig was machen. Im Gegenteil, man hat gar keine Chance einzugreifen. Und bei Aktien kennen wir das alle, dass auf der Bankenebene, Depotebene das gemacht wird. Bei dieser neuen Regelung, die wir gerade zu den Termingeschäften besprochen haben, wird das in der Einkommensteuererklärung passieren. Mhm. Die Banken machen noch die alte Anwendung in diesem Jahr und da muss man halt schauen in der Einkommensteuererklärung, dass man das dann entsprechend angibt. Das wird so einen oder anderen Anleger doch deutlich wehtun, die 20.000 Euro, weil ich hoffe natürlich, dass keiner schlechte Geschäfte macht mit Termingeschäften, aber es passiert halt auch mal, dass man nicht so einen guten Trade hat. Deswegen toi, 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 ja, dass Sie da nicht hinbekommen sind. Ne?
Und auf jeden Fall nochmal, was als Termingeschäft gilt, also Stand heute, auf jeden Fall sind es die Eurex-Papiere, also die Futures und die Options.
Exakt, Stillhaltergeschäfte auch, Stillhaltergeschäfte sind auch definitiv dabei. Wo wir noch am Kämpfen sind, sind so Knockout-Zertifikate, da hat jeder einen anderen Blick drauf, aber da kämpfen wir noch, dass das eben keine Termingeschäfte sind und auch Optionsscheine. Da ist eigentlich der Hauptkampf, dass wir diese Produkte rauslassen und auch deswegen ist das der Kampf jetzt noch, weil das Bundesfinanzministerium selbst letztes Jahr in einem Entwurf eines Anwendungsschreibens diese Produkte rausgelassen hat aus der Anwendung dieser reduzierten Verlustverrechnung. Ich hoffe, jetzt brummt nicht bei allen der Kopf zu sehr.
Und andere gehebelte Papiere, die über die ich eigentlich gar nicht reden will, aber ich frage trotzdem sowas wie CFDs, gilt das auch als Termingeschäft?
Ja, über die haben wir nicht gesprochen. Da ist leider auch der Drops schon gelutscht. Da ist auch kein Gehör zu finden im Finanzministerium. Also CFDs sind Termingeschäfte. Und war ganz interessant, wir haben ja nochmal eine pressemäßig nochmal Gas gegeben vor ein paar Wochen und haben nochmal gesagt, dass zumindest jetzt im Anwendungsschreiben nicht noch mehr schlimme Sachen reinkommen. Und da wurden wir falsch verstanden, weil wir haben für Optionsscheine und für Knockout-Zertifikate, was ja gar nicht als DSW erstmal unser Fokus ist, aber wir haben mit dem DDV zusammen gekämpft. Da haben alle gesagt, warum kämpft ihr nicht für CFDs, warum kämpft ihr nicht für Optionen? Weil die Entscheidung dort eben im Bundesfinanzministerium schon getroffen ist. Da können wir nichts mehr regeln, da können wir einen Handstand machen, da können wir nichts mehr regeln. Aber für die verbliebenen Produkte, wo es eben noch im Feuer ist, ist es ein Termingeschäft oder nicht. Da haben wir natürlich nochmal richtig Gas gegeben, was auch dazu geführt hat, dass natürlich jetzt das Anwendungsschreiben noch nicht da ist, was aber eher positiv als negativ zu sehen ist.
Okay, also gute Zeichen. Eine Klasse haben wir jetzt hier nicht angesprochen, die Anlagezertifikate, die gelten.
Die gelten nicht als Termingeschäft. Die hat man auch draußen gelassen. Ist, glaube ich, relativ wichtig. Und wenn man sich mal anschaut, die meisten Zertifikate, zumindest wenn man denn dann mal horcht so in den Markt, sind ja auch Anlagezertifikate. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass die draußen in der reduzierten Verlustverrechnung.
Ja, und jetzt noch eine Detailfrage von mir als Nerd. Faktorzertifikate, ist ein Anlagezertifikat nach der Nomenklatur oder?
Ich gebe ehrlich zu, dass es so verwirrend ist, dass ich es nicht sagen kann. Das müssen wir nochmal dann genau nachschauen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja.
Prima. Das war eigentlich das, was wir wollten. Wir haben so viele Fragen. Dann würde ich jetzt, außer Sie haben jetzt noch direkt noch was zu dem Komplex, sonst würde ich direkt in die Fragerunde reingehen.
Ich glaube, eine Sache abschließend ist mir sehr wichtig, die wir eigentlich hätten am Anfang machen sollen, aber am Ende ist es auch ein guter Moment, das zu tun. Wir sprechen jetzt sehr isoliert und sehr fokussiert über das Thema Steuern. Ich glaube, wir sollten auch alle im Fokus halten oder auch bewusst sein, wenn wir denn dann Gewinne haben, dann ist es auch schön, darauf Steuern zu zahlen. Ja, wenn wir nämlich keine Steuern zahlen, haben wir auch keine Gewinne. Also insofern, glaube ich, sollten wir auch schauen, dass man auch mal so einen Gewinn mit Genuss dann mitnimmt. Hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und wenn man erfolgreicher Anleger ist, dann kann man auch schön Steuern zahlen, aber nicht zu viel. Ich glaube, darum geht es ja. Ne?
Ja, schöne Nachsatz. Hier eine Frage zu diesen steuerbefreiten Dividendenunternehmen. Ja. Gibt es da eine Liste? Wer ist da? Wie kann man rauskriegen, wer da alles drunter fällt?
Einfach mal googeln. Es gibt so viele Berichte in der Presse darüber, weil das immer wieder, gerade jetzt so März, April, wenn die Dividendensaison losgeht, da gibt es sehr viele Berichte. Ich habe jetzt nicht eine abschließende Liste, deswegen fange ich jetzt gar nicht an, aber das kann man googeln. Einfach mal steuerbefreite Dividende mal googeln und da kommt eine Liste mit 10, 15 Unternehmen immer wieder, die da auftauchen. Muss man aufpassen, irgendwann hört das auf, weil irgendwann ist dieses Einlagenkonto auch dann aufgebraucht. Ja, aber das sagen die Unternehmen, wie viel oder ob das mittel- oder langfristig noch genutzt werden kann.
Und eine Frage zu dem Vortrag, Verlustvortrag, wie lange geht der? Ist da eine Grenze oder ist der, bis er aufgebraucht ist?
Ja, erstmal ist es unbeschränkt. Ich glaube nur, dass wir da auch da demnächst sehen werden, dass es da auch regulatorisch Einschränkungen geben wird, weil was ist denn eigentlich die Message von Herrn Scholz beim Thema Verlustberechnung bei den Termingeschäften? Dass er die Verluste nicht mehr voll anrechnen will. Und das gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal zu kappen, die Verluste, indem man sagt, maximal 20.000 pro Jahr. Und der nächste Punkt wird sein, dass man dann Verluste nicht mehr voll anrechnen kann auf der Zeitschiene. Also das ist dann der nächste Punkt. Gibt es teilweise auch schon, aber ich glaube, wenn man sich mal die klassischen Anlageformen anschaut, dann sollte man auch gucken, dass man, wenn man dann Verluste hat, auch irgendwann mal Gewinne realisiert, damit man auch diese Verluste nutzt. Ja. Ich muss auch sagen, jetzt gibt es ja viele, also wenn ich mir auch mein eigenes Depot anschaue, bin ein bisschen reduziert aufgrund meines Jobs, aber die Unternehmen sind ja alle seit 1. November eigentlich wahnsinnig gut gelaufen. Also da hat man ja teilweise Kursgewinne wieder von 100% gemacht in der Zeit. Also mal Gewinne absichern und auch mal mitnehmen, hat noch niemandem geschadet. Ne? Und wenn man dann auch noch Verluste hat, die man gegenrechnen kann, umso schöner. Ne?
Erhöht auch die Übersichtlichkeit und schützt einen ein bisschen vor Änderungen, weil man ist ja gerade bei diesen ganzen Regelungen nie davor gefeit, dass dann in 5 Jahren auf einmal wieder andere Regeln gelten.
Exakt, ja, ich glaube, wir haben ja auch bei der Abgeltungssteuer und so haben wir natürlich auch dann Bestandsschutz, das dürfen wir nicht unterschätzen, aber auch da wird ja dran geknabbert, teilweise bei den Fonds und so, da müssen wir auch schauen, dass es da auch mal wieder neue Ideen gibt. Auch ein Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, wie lange gelten eigentlich diese Verluste, wie lange kann man das vortragen, bei den Fonds gab es ja auch eine Einschränkung. Also im Augenblick bei der Direktanlage und Ähnliches sehen wir das ja noch nicht, aber ich spüre halt, man muss immer à jour bleiben, nicht jeden Tag, aber so einmal im Jahr sollte man sich doch informieren und gerade jetzt in diesem Bundestagswahljahr sollte man auch schauen, was kommt denn da, was droht denn da eigentlich in den nächsten Monaten, Jahren, wenn wir denn dann eine zum Beispiel rot-rot-grüne Regierung bekommen. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Landtagswahlen eingehen, die wir jetzt hatten, aber das ist schon ein Horrorszenario für andere.
Apropos à jour bleiben, jetzt eine Frage aus der Reihe. Was empfehlen Sie da als Informationsquellen, außer zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater zu gehen? Was gibt es noch neben der Tagespresse?
Ja, also grundsätzlich, wenn wir jetzt auch mal anschauen, bei den Termingeschäften war das ja besonders intensiv jetzt die Veränderung. Eigentlich ist die Depotbank auch ein guter Ansprechpartner, weil die Depotbank, und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht unterschätzen darf, die Depotbank regelt das eigentlich auf Depotebene. Man kriegt das ja nur noch berichtet als Anleger und deswegen sollte eigentlich die Depotbank erstmal auch die richtige Anlaufstelle sein, die einem erklärt, wie eigentlich die Gewinne mit Verlusten behandelt werden im Depot. Oder die Verluste mit Gewinnen, so muss man es ja, glaube ich, so rum eher sagen. Und da gibt es erstmal dann eine Regel, die auf Basis der aktuellen Gesetzgebung dann umgesetzt wird. Und die müsste einen erstmal informieren, was sich ändert. Und danach gehe ich dann mal rein und würde dann, glaube ich, auch schlichtweg mal Dr. Google fragen und dann beim Finanzministerium mir das anschauen, bei der originären Quelle, dass man sich nochmal informiert, was ist denn jetzt wirklich an Veränderungen da und was bedeutet das für mich?
Ja, und da ist es natürlich, wenn man bei der Depotbank sich informieren möchte, von Vorteil, eine hiesige Depotbank zu haben. Also es gibt ja etliche im Ausland sitzende Banken, kann man ja auch sein Depot führen. Das sind natürlich jetzt nicht die Spezialisten für deutsche Steuerthematiken.
Ja, aber Frau Vogt, das ist ein wichtiges Thema, weil wir auch gerade jetzt bei der Verlustverrechnung natürlich immer wieder die Frage bekommen haben, hey, wie kann ich denn den umgehen? Ist es sinnvoll, ins Ausland zu gehen mit der Depotbank? Dann würden die doch gar nicht die deutschen Regeln dort anwenden und, und. Das mag erstmal sein und gerade bei der Verlustverrechnung, die ja unter der Regel auch zu Liquiditätsthemen führt, ist das sicherlich ein Punkt, den man immer wieder mal hört und überlegt. Aber wenn man in Deutschland wohnt und man ist einkommensteuerpflichtig in Deutschland, dann kommt man um die Steuern nicht rum. Man kann vielleicht sein Liquiditätsmanagement anders dann auch managen. Aber ich glaube, man darf eins nicht vergessen, man kommt dann aus den Klauen des deutschen Fiskus nicht raus. Also man verschiebt das Problem. Manchmal hilft das, würde aber eher sagen, wenn man denn dann so betroffen ist von der reduzierten Verlustberechnung, gerade bei Termingeschäften, das gilt nur für Privatvermögen. Das ist nur im Einkommensteuergesetz geregelt. Dann sollte man überlegen, mal, ob man vielleicht auch eine GmbH ausweicht und vielleicht irgendwie doch dann eher dann sich anders organisiert und nicht eben mit dem Privatvermögen und als Individuum diese Geschäfte tätigt, sondern eben in einer Einheit, die dann gar nicht von dieser Verlustverrechnung betroffen ist. Auch daran sieht man mal wieder, Frau Vogt, wie gezielt Herr Scholz und Herr Binding, das ist der SPD-Fraktion, wie gezielt die beiden auf die Privatanleger mit dieser neuen Regelung abzielen. Also es wirklich geht nur um Privatanleger im betrieblichen Vermögen, ist diese Verlustverrechnung gar nicht einschlägig, weil es nämlich nur im Einkommensteuergesetz geregelt worden ist.
Und vielleicht noch eine Ergänzung, dass dieser Vorteil, dass eine internationale Bank einem an der Stelle vielleicht im Liquiditätsmanagement bringt, aber mit einem Haufen Arbeit im Nachhinein verbunden ist, weil sie ja auch die Steuerhistorie nicht pflegen und sozusagen das nicht für einen übernehmen. Das muss man einfach auch noch wissen an der Stelle.
Wir müssen uns sehr bewusst diese Entscheidung treffen. Also einfach mal weggehen, das ist jetzt keine Lösung, sondern das muss man die Vor- und Nachteile sehr, sehr klar abwägen.
Eine relativ im Vergleich einfache Frage zu Anleihen. Anleihenverluste aus Kauf und Verkauf, kann man die gegen die Zinszahlungen verrechnen? Ist das anders als bei anderen?
Exakt. Wir haben nur diese spezielle, ich glaube, das war die Regel, die ich hoffentlich, oder die wir hoffentlich rübergebracht haben. Wir haben nur diese sehr spezielle eingeschränkte Verluste bei Aktienverlusten und bei Verlusten aus Termingeschäften. Da haben wir diese nur auf der jeweiligen Ebene mögliche Verlustverrechnung.
Nochmal der Hinweis jetzt hier an der Stelle an die ganzen Fragerinnen und Frager zu den ETFs und den MSCI World ETFs etc. Das haben wir wirklich intensiv behandelt. Das würde jetzt die Zeit heute sprengen, auf die Thematik thesaurierend, nicht thesaurierend, Vortrag etc. frei auf einzugehen.
Danke. Das ist aber eine eigene Wissenschaft für sich.
Ne? Oh ja. Also hier nochmal zum Rücktrag. Ein Rücktrag gibt es nicht. Also ich kann nicht dieses Jahr einen Antrag machen, meine Gewinne gegen die Verluste im Vorjahr zu verrechnen.
Nee, soweit ich weiß, ist das nicht möglich. Das wird ja gerade auf anderer Ebene bei betrieblichen Vermögen gerade diskutiert in der Politik. Ich glaube, nein. Wichtig ist aber für viele Depotbanken. Da muss man nochmal gucken, wie man die Verluste, die gesonderte Feststellung und so, da muss man nochmal. Da gibt es so ein Thema, wenn man verschiedene Depotbanken hat, dass die aber einen Rücktrag nehmen. Nein, mir nicht bekannt. Ich hoffe, es ist jetzt richtig.
Nochmal eine Wiederholung ein bisschen, aber weil es so oft jetzt hier in den Fragen kommt, in der Tat, vielleicht, weil es viele auch nicht glauben möchten, ein Aktien-ETF kann man, wie Sie gesagt haben, nicht, also Verluste aus dem Aktien-ETF kann man nicht verrechnen mit einer Aktie.
Leider nein, nein. Leider nein.
Und andersrum ja auch nicht. So, ich muss mal kurz gucken, das ist
etwas anders. Halt. Ich glaube, die Frage, stellen Sie die Frage nochmal, okay. Weil ich glaube, wir gehen aus vom Verlust. Tut mir leid, dass das so kompliziert ist. Wir gehen aus vom Verlust. Und wir haben einen Verlust einer Einzelaktie. Diesen Verlust kann ich nur verrechnen mit Gewinnen aus Einzelaktien. Habe ich jetzt einen Verlust aus einem Fonds, kann ich den verrechnen mit Gewinnen aus allem.
Ah, okay, den kann ich auch mit den Gewinnen aus der Einzelaktie verlieren.
Okay. Ja? Okay. Das tut mir leid, dass das so kompliziert ist. Wir hätten ein Schaubild machen sollen, aber wir haben die Verluste aus Aktien nur mit Aktien gewinnen, aber die Verluste aus allem anderen kann ich auch mit Aktien gewinnen.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir das nochmal sauber. Danke dafür. Und hier noch eine Frage zu den Gebühren. Meine Kosten, Provisionen, Transaktionsentgelte etc. 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 Die kann ich aber verrechnen mit meinen Gewinnen. Also ist die Steuer nach Kosten oder?
Oh mein Gott.
Was eine Frage, gell?
Das ist so eine schöne, einfache Frage, die mich jetzt gerade. Wir haben ja bei der Abgeltungssteuer, haben wir ja das Problem, dass wir diese ganzen Nebengeräusche, Besuch von Hauptversammlungen, Schulungen, was auch immer, nicht mehr ansetzen können. Deswegen, liebe Frau Vogt, ich muss es nachgucken. Ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, wir reden nur über die Kurse.
Ja, ich mir eigentlich auch, aber wir können ja da vielleicht im Nachhinein klären, oder Sie klären es und ich schicke es dann mit der Mail weg, weil ich finde diese Frage auch ja so naheliegend, aber.
Also wir reden immer nur über Kursgewinne und Kursverluste und nicht über die Provisionen und was da alles hinten dran hängt.
Dann die Geschichte, was wir über Gold gesagt haben, gilt das auch für Fonds? Wissen Sie das?
Das müssen wir kurz erklären. Wenn Gold in Fonds, wenn ein Fonds investiert in Gold und wir reden dann über diese Anlagekonstruktion, wo der Fonds sich drüber stülpt, haben wir keine Spekulationsfrist. Leider nein. Weil wenn ich einen Fonds kaufe, nicht die physische Auslieferung habe, wie wir es auch, Sie hatten es ja auch, Frau Vogt, gerade bei Ihrem Produkt von Ihrem Hause, von der Börse Frankfurt nochmal gesagt, beim Fonds bin ich ja wirklich nur auf der Wertpapierebene. Und kommt man das Gold gar nicht dran. Deswegen habe ich da auch die Abgeltungssteuer. Keine Spekulation fürs ein Jahr, sondern die Abgeltungssteuer.
Dann nochmal eine Frage zu den Termingeschäften. Gewinne, Verluste von Absicherungen über Futures ist ein Termingeschäft, oder?
Egal exakt warum. Futures ist, das ist übrigens ein guter Punkt, weil das war einer unserer wesentlichsten Vorträge in den Gesprächen mit dem Bundesfinanzministerium und auch auf Landesebene. Wir reißen im Endeffekt Geschäfte auseinander. Wir haben ein Basisgeschäft und wir sichern das ab über was auch immer und mit was auch immer. Und eigentlich gehört dieses Geschäft ja zusammen. Und wir reißen aber jetzt durch die reduzierte Verlustverrechnung, reißen wir das komplett auseinander und die Einheit bricht auch steuerlich oder gerade steuerlich. Und wir haben gesagt, wir müssen doch das als Einheit betrachten und gerade die Absicherung spielt doch eine große Rolle. Und wenn ich dann halt ein gutes Geschäft mit der Basis mache, aber die Absicherung geht in die Hose, weil ich sie nicht brauche und sie kostet einfach nur Geld, dann ist doch mein Gewinn aber unterm Strich glasklar nicht so hoch, als wenn ich jetzt nur mir den Basiswert angucke. Deswegen das Geschäft, was ich absichern wollte. Deswegen ist es von A bis Z unlogisch, was da passiert. Nettobesteuerungsprinzip ist ja auch ein Stichwort, was immer wieder fällt. Also nur aus, wenn ein Geschäft eine Kopplung hat, da muss man diese Kopplung als Gesamt sehen und nicht einzeln betrachten. Und die Bundesregierung oder Herr Scholz sieht es halt als Lösung. Traurig ist, dass die CDU sich nicht dagegen stemmen konnte. Das ist ja auch noch ein Punkt, den wir auch nochmal, es ist ja nicht Herr Scholz, der es alleine bestimmt oder Herr Binding, sondern die CDU konnte sich nicht dagegen stemmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Was ja auch ein Signal für uns Anleger ist. Ne?
Jetzt habe ich noch eine Detailfrage zu Sparplänen. Wenn ich meine Gewinne realisiere aus einem Sparplan, gilt da Last in, First out? Also wird dann das berechnet, also beziehungsweise welcher Gewinn wird zugrunde gelegt bei der Besteuerung? Genau, das ist die Frage, die dahinter steht.
Ja, wobei, wenn wir jetzt in der Abgeltungssteuer sind, spielt das ja gar keine Rolle, weil Sie ja im Endeffekt haben Sie beim Sparplan, läuft das auf und wenn Sie nach 2009 gekauft haben, müssen Sie leider Abgeltungssteuer drauf zahlen, egal wie Sie es drehen.
Ja, nur welche Höhe gilt dann als Gewinn? Also wenn ihr auf den Kurs gewinnt, das ist mir auch, oder hänge ich da gerade?
Ich dachte, man könnte um die Steuer rumkommen und so. Nein, das nicht. Aber es
ging um welcher Kursgewinn zugrunde gelegt wird für die Besteuerung. Das gilt ja dann auch logischerweise bei Aktien, oder? First in, first out, oder kann ich da festlegen?
Leider nicht. Es gibt viele, die das so regeln, dass sie mehrere Depots haben. Da wird es wieder kompliziert an einer anderen Stelle. Aber dass sie Altbestände und Neubestände trennen, indem sie halt verschiedene Depots haben. Und dann können sie viel gezielter auch die Steuern natürlich austarieren. Ist das wirklich notwendig als normaler Anleger? Also ich würde sagen, das ist ein bisschen zu viel Welle. Aber es gibt da viele, die ihre Altbestände nochmal separieren in einem extra Depot, in einem Unterdepot.
Muss ich das auch tun, wenn ich Aktien verkaufe, von denen ich einen Teil davor 2009 gekauft habe, vor 2009 gekauft habe?
Das macht die Bank automatisch. Also klassischerweise, wenn man ins Online-Depot geht oder ins Depot geht, müsste eigentlich so eine Steuerstaffel irgendwo zu erkennen sein, dass man nochmal extra irgendwo draufklickt, dass man sieht, welche Bestände sind eigentlich von der Abgeltungssteuer betroffen, welche sind nicht betroffen mit Einstandswert. Und dann sieht man eben, welche Steuer dann da einfallen würde.
Hier kommt eine Bitte, noch viel, viel mehr zu Steuern zu machen. Und ganz viel Lob für Sie. Das möchte ich jetzt hier nicht schlagen.
Oh, okay.
Ich gucke gerade, was noch Es sind sehr, sehr viele Fragen, deswegen ist etwas.
Ja. Bin ganz Ohr.
Ja.
Ich gucke mal kurz eben, während Sie suchen.
Ja. Können Aktienverluste vor 2009 auch noch mit Gewinnen verrechnet werden?
Nein. Weil nein, das geht nicht, weil ich werde abgesteuert.
Dann Aktienanleihen sind ja Zertifikate, oder? Diese. Ja. Das hatten wir beantwortet. Ausländische Aktiengewinne. Also jetzt nicht, wir lassen jetzt die ETF-Thematik weg, sondern die Gewinne von ausländischen Aktien.
Nochmal die Frage.
Geht die Steuer mit Gewinnen von ausländischen Aktien um? Was muss ich da beachten?
Oh, hatten Sie ein eigenes Seminar, wenn ich das im Kopf habe, da würde ich gerne darauf verweisen, weil die Quellensteuer, das ist ein mit den Doppelbesteuerungsabkommen und was man dann wiederbekommt und nicht wiederbekommt und wie man das auch steuern kann. Und da kann ich auch verweisen nochmal auf die Seite von der DSW, dsw-info.de, wo wir auch Leitfäden haben zu den einzelnen Ländern, wie man die Quellensteuer sich zurückholt. Das ist ein eigenes Seminar, das ist Wahnsinn. Das ist ein dickes Brett.
Ne? Hier ist auch die Frage, gibt es ein Seminar zu Quellensteuern?
Haben Sie doch gemacht oder habe ich das falsch verstanden?
Wir hatten eine Session über Fonds, über ETFs. Quellensteuer hatten wir nicht. Aber Sie haben ja. Okay, dann machen wir das mal. Das ist ein guter Tipp. Und Sie haben ja auch ein relativ umfangreiches Informationsangebot auf dsw-info.de.
Exakt. Und ich habe gerade mal eingeguckt, weil ich da jetzt unsicher war. Das tut mir leid, aber dass die Bankspesenprovisionen und andere Transaktionskosten sind Teil der Anschaffungskosten bei der Abgeltungssteuer. Das war ja gerade nochmal eine Frage.
Und hier nochmal eine Rückfrage. Wenn wir hier von Gewinnen sprechen, dann meinen wir natürlich nur realisierte Gewinne. Also Ihre Buchgewinne, mal abgesehen von der ETF-Thematik, aber Ihre reinen Buchgewinne sind natürlich noch nicht zu versteuern.
Exakt, wir hatten ja bei den Fonds da auch nochmal eine Regelung, dass man noch nicht realisierte und ähnliches Gewinne, aber bei den normalen Anlageformen ist es so, noch müssen wir nicht auf Buchgewinne Steuern zahlen. Wie gesagt, bei den Fonds gibt es da eine kleine Änderung, wobei das jetzt auch wieder nicht einschlägig ist dieses Jahr, weil es immer neu gewürfelt. Aber wenn man eine Aktie hat oder irgendwas und man hat es nicht realisiert, muss man keine Steuern zahlen. Nein, ganz wichtig. In Klammern, wer weiß, was sich Herr Scholz noch einfallen lässt.
Und hier kommt noch eine sehr schöne Frage zum Abschluss. Wie weist man Verluste nach, wenn Aktien nicht mehr handelbar sind? Reicht da die Ausbuchung?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist übrigens auch ein Thema, vielleicht möchte ich das etwas größer ziehen, das Thema. Und da sollte jeder Anleger sehr stark darauf achten. Wir haben oftmals den Fall hier auf dem Schreibtisch, dass es einen Depotübertrag gab. Also, dass der ein Depot von einer Depotbank zur anderen übertragen wird. Und klassischerweise, das ist eigentlich vollkommen normal, werden dann die, ich nenne es mal Stammdaten des Depots, also die Einbuchungskurse und ähnliches, Kaufkurse werden mit übertragen. Wir sehen aber leider relativ häufig, dass dann die Depotbank, die neue, keine Info darüber hat, zu welchem Kurs eigentlich die Aktie gekauft worden ist oder das Wertpapier. Das führt dazu, und das ist wirklich perfide, dass auf den gesamten Verkaufserlös die Abgeltungssteuer bezogen wird, obwohl man vielleicht nur 10% davon als Gewinn hat. Da muss man also wahnsinnig aufpassen, dass die beim Depotübertrag auch die Einstandskosten, die Einstandswerte mitgenommen werden. Sonst steht man da ziemlich nackt da und da muss man sich das über die Einkommensteuererklärung wiederholen. Und wenn man dann nicht die Belege nicht mehr hat, also dann zur alten Bank zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne mal die Belege, das kostet so viel Geld, das ist sehr ärgerlich. Deswegen eher Belege länger aufbewahren, als man denkt, dass es nötig ist. Und dann beim Depotübertrag eher schauen, dass man auf Nummer sicher geht, dass man auch wirklich die Daten noch hat. Also wenn man, bevor man überträgt, sollte man nochmal sich die Einstandsdaten nochmal abfotografieren von seiner alten Depotbank oder was auch immer, dass man da auf jeden Fall die Daten hat.
Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also auf jeden Fall Belege behalten, wenn man die Aktien noch hat und eine Screenshot, ein Foto zu machen von dem, was man
bevor
hat, wenn
man die Depotbank dann schließt, die alte. Ne? Ich glaube, das ist ein Tipp, der ist so einfach und man denkt, puh, aber da gibt es so viel Ärger und so viel Rennerei dann, wenn man dann nachher dann die Belege braucht. Und die alte Depotbank, wo man ja dann den Sack zugemacht hat, die ist auch nicht mehr gewillt, einem irgendwas noch zu besorgen. Das kostet dann alles wahnsinnig viel Geld. Man glaubt gar nicht, was es kostet, einen so einen blöden Kaufbeleg nochmal nachträglich dann sich ausstellen zu lassen. Und den braucht man bei der Steuererklärung.
Super, super Tipp zum Schluss. Ich kann das auch gar nicht zusammenfassen. Vielen, vielen Dank. Also aber auf jeden Fall, es ist kompliziert und es ist dynamisch. Ja. Und ich sehe auch an den vielen Fragen, dass da ein unglaublicher Bedarf nach ist. Wir werden das auf jeden Fall fortführen mit dem Thema Quellensteuer und auch mal schauen, ob wir nicht nochmal wann anders separat was machen zu dem Thema Edelmetalle und Devisen. Das kam jetzt auch öfter. Vielen, vielen Dank Ihnen alle für Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Tüngler, für Ihre Zeit und Ihr Fachwissen.
Oh, danke, danke. Danke an Sie für die angenehme Klima und die Moderation. Und dass das Thema natürlich heiß diskutiert wird, ist mir klar. Man sollte aber als Anleger nicht nur darauf fokussiert sein. Wichtig ist, dass man erstmal Gewinne macht. Und wenn man dann noch Verluste hat, die man gegenrechnen kann, ist das gut. Aber erstmal ist der Fokus, Gewinne zu machen.
Das war das perfekte Schlusswort.
Alles Gute. Danke. Ciao.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.